Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z. Moin Holger.
Morgen Jörni.
Holger, heute mit einer Spezialausgabe zur Gamescom 2025. Ich war da, du warst leider beruflich verhindert, deshalb musste ich mich dem ganzen Wahnsinn alleine stellen. 4 Tage bin ich da rumgelaufen.
Du Held.
Ich Held. Ich gebe dir mal kurz ein paar Zahlen, bevor wir zu den Inhalten kommen. Also die Veranstalter melden 2025 335.000 Besucher aus 122 Ländern, davon 32.000 Fachbesucher und die Hälfte davon international. Das ist eine deutliche Erholung seit 2023 um ungefähr 5%. Und
wow.
Grundsätzlich habe ich gemerkt bei den ganzen Gesprächen, es war Zweckoptimismus da, trotz Marktunsicherheiten. Aber zum Beispiel die Indie-Halle war, die hat sich mit der Retro-Halle eine Halle geteilt. Die Indie waren mega vertreten. Also
ja,
waren
ja.
Hunderte waren da. Es war total cool.
Ja.
Und was ich noch gemerkt habe, in den letzten Jahren sind die Influencer ja ziemlich weit nach vorne gekommen,
ja.
Und da lief noch jeder Zweite mit dem Handy rum und hat eine Story gemacht und ich hatte wirklich das Problem, Leute vor das Mikrofon zu bekommen, weil ich hörte immer wieder, ich weiß nicht, was ihr mit dem Kram macht, vielleicht schickt ihr das zu einer KI und ich bin irgendwo im Netz, was ich nicht möchte, also es war wirklich, wirklich schwer, Töne zu bekommen, sie waren alle Besucher waren sehr reserviert und trotzdem ein paar habe ich bekommen,
ja.
Die spielen wir auch später ein, aber du warst ja auch vor ein paar Jahren auf einer Messe.
Ja,
wie fandst du es da?
Ich war vor 15 Jahren war ich da. Ich war zweimal da und quasi als Aussteller, wenn man so will. Wir haben zusammen eine Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut gehabt und man konnte bei uns mit den Lego Mindstorm-Robotern konnte man arbeiten, man konnte die lernen zu programmieren und bauen und man hatte dann den so verschiedene Sensoren dran gepappt, zum Beispiel auch einen Sensor, mit dem man die Lautstärke im Saal oder in der Halle messen konnte. Schätz mal, wie laut es da ist.
70 Dezibel.
Nee, ist ein bisschen mehr.
100.
Noch ein bisschen mehr, aber nicht viel. Also 110, 120 Dezibel.
Krasser Scheiß.
Und erstens sehr laut. Ich glaube, das hat sich nicht verändert in den Jahren. Was bei mir aber damals noch so war, wirst du vielleicht noch gleich erzählen, wie es heute oder heutzutage ist. Damals war das sehr sexualisiert. Also sehr viele Hostessen in extremst knappen Kleidchen, die da rumgelaufen sind, um dir irgendwie eine Konsole in die Hand zu drücken oder einen Joystick in die Hand zu reichen oder dich zum Zocken zu animieren. Cosplay war damals auch schon ein Ding, aber noch nicht so sehr wie jetzt heutzutage. Es gab noch nicht das Streaming-Gedönsrads und die Leute, die selber auf Twitch oder auf irgendwelchen Kanälen ihre Sachen vorstellen. Und es gab tatsächlich auch noch nicht so viele Indie-Games wie heute, ne?
Ja.
Die so erfolgreich sind. Du hattest halt damals ständig, ich glaube Avatar, das Spiel kam raus zum Film und da hatten die einen Stand von, ich glaube, 2 Millionen hingestellt.
Ja.
Also die Stände, die da die großen AAA-Spiele waren, die waren auch super teuer und da waren die Leute auch ewig lang angestanden, um es mal anzuzocken.
Also diesmal waren auch große Stände da, zum Beispiel Netflix hat sich blicken lassen, die hatten einen mega großen Stand, zum Beispiel konnte man sich in die Kulissen von Stranger Things reinflezen und da Fotos machen.
Mhm.
Und Netflix war auch einer der wenigen Stände, die kostenlose Getränke und Cookies verteilt haben. Das war wirklich sympathisch. Man kann es von Netflix halten, was man möchte, aber die hatten echt einen super großen Stand. Dann war natürlich die Xbox war da.
Ja, aber ich frage mich, warum Netflix da war. Ich meine,
du hast mir erzählt, die machen auch Spiele, ne?
Genau, und ich glaube, das ist halt der Punkt. Die versuchen mit ihrem neuen Sortiment von Billow Games, das sind super einfach programmierte und herstellbare Spiele, die versuchen halt eben ihren Kundenstamm damit noch weiter zu binden. Ja, das ist ein bisschen billig, aber egal.
Aber es fehlten die Wow-Effekte, das haben ja auch viele Besucher erzählt. Es war auch Lego da, auch mit einem Riesenstand. Pokémon war da mit den Trading Cards, Lego mit Batman und dann Legacy of Knights, Call of Duty, Black Ops 7. Also es waren schon AAA-Titel, also AAA-Titel da. Aber die Besucher sagten, viele Erwartungen, aber nicht alle erfüllt.
Aha.
Das ist so. Mit den Dezibelzahlen, das war auch eine Sache, die mich sehr gewundert hat, die ich zwar schon mal gehört hatte, Silver Gamer, dass nicht nur Teens im Moment spielen oder momentan spielen, denn statistisch gesehen ist der Durchschnittsgamer mittlerweile in Deutschland 38 Jahre alt.
Ja, geil.
Das heißt, die 50 oder ab 50 ist die stärkste Gruppe, macht ungefähr ein Drittel der Spieler aus in Deutschland.
Mhm.
Messe Hot Babes, bevor wir jetzt gleich zum ersten Interview Messe kommen. Messe Hot Babes. Die habe ich nicht gesehen. Es gab an den Ständen zwar natürlich Messe Babes, wie man sie so nennt, aber die standen dann halt im T-Shirt rum mit dem Standlogo. Also da war nichts mit kurzer Rock und so. Die einzigen, die da relativ freizügig rumliefen, waren wie immer die Cosplayer. Mhm. Dazu habe ich auch ein Interview geführt. Aber das gehört ja auch in deren Bubble und zu der Figur, die sie darstellen irgendwie. Und die Kostüme auch selber basteln.
Ja, das finde ich persönlich auch klasse. Also ich feiere das total ab, wenn Cosplayerinnen, Cosplayer, das ist ein unglaublich schönes Hobby. Und wenn die da ihre neuesten Kreationen präsentieren, finde ich das immer klasse, weil es auch mit viel Liebe gemacht ist, ja.
Apropos Kreationen. Es waren ja auch Brettspiele vertreten und wir haben für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Verlosung am Start und zwar von Jumbo Games, die das Spiel Hitstar rausbringen, was im Moment in allen Wohnzimmern wie doof gespielt wird. Wir haben drei Packages geschnürt, wenn ihr uns an unsere E-Mail-Adresse backstageburner@web.de eine E-Mail schickt und sagt, wir finden euch toll, dann verlosen wir unter euch diese Preise. Und zwar, erster Preis ist das Hitstar Package Rock Bob von Radio Bob, also die komplette Edition. Und die zwei anderen Preise sind jeweils ein Promopack mit Rock Bob Karten plus ein Lanart von Hitstar und ein GameStorm Armband Sleeve, jeweils im Wert von 10 Euro diese Sleeves, also nicht die Hitstar Edition. Die ist etwas teurer.
Ja, yeah, also backstageburner@web.de, ja? Und Jumbo Games wird unser nächster Sponsor für Backstage Burner.
Ja, das müssen wir noch aushandeln. Kommen wir nochmal zurück zu den Silver Gamern. Ich habe mit Hardy Hessdörfer gesprochen. Der ist Podcaster vom Podcast Nerdwelten. Ein sehr, sehr netter Podcast. Und natürlich auch Redakteur von der Zeitschrift Retro Gamer, die ich auch empfehlen kann. Und mit dem habe ich unter anderem über Silver Gamer gesprochen. Hier ist das Interview. Hardy, ihr seid auch mit der Retro Gamer auf der Messe. Ist eins der bekanntesten Retro-Magazine, die es gibt. Die Gamer werden immer älter, Silver Gamer werden sie genannt, Durchschnittsalter 38. Ihr seid in diese Nische reingerutscht. Wie kannst du das erklären mit den Silver Gamern?
Naja, das sind halt die Leute, die in den vielleicht 70ern, auf jeden Fall 80er, 90er angefangen haben zu spielen und sozialisiert worden sind mit C64 ist ein ganz großes Thema, aber auch die Nintendo-Sachen, NES, Super Nintendo, N64. Und bei vielen bleibt es halt einfach hängen, weil es ein schönes Refugium ist, ein Sprung zurück in einfachere, in glücklichere Zeiten vielleicht für einige auch. Und ich finde gerade so, die 16-Bit-Sachen sind zeitlos. Du kannst Mega Drive, Super Nintendo wird gerne immer noch aufgegriffen. Es gibt ja auch schöne Throwback-Spiele, also dieses Neo-Retro könnte man vielleicht dazu sagen, hat einen gewissen Schick. Und wir haben uns eben diesen Themen verschrieben. Retro-Gamer gibt es ja seit 2012, ist seit letztem Jahr im Publishing Office Langer, also der Jörg Langer leitet das Magazin ja von Anfang an, aber verlegt es jetzt auch selbst und hat einen illustren Kreis an altbewährten Autoren, sage ich jetzt einfach mal, die man auch aus Zeiten von PC Player und Powerplay und Videogames und you name it kennt. Also den Heinrich Lehnhardt, der Jörg selber schreibt natürlich dafür, aber auch der Michael Hengst, der Winnie Forster, der Harald Frenkel. Die Nina Schild ist seit dem Relaunch mit dabei, gute Freundin von mir. Ich, der Hardy Hessdörfer, man kennt meine Stimme vielleicht auch vom Nerdwelten-Podcast, wenn man so ein bisschen in der Retro-Podcast-Szene unterwegs ist. Und es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, das Retro-Banner weiter zu tragen und eben auch für die Silver Gamer, wie du gesagt hast, ein schönes Magazin zu machen.
Ist es denn so, dass es so eine Art Eskapismus ist in der heutigen Zeit, die so chaotisch ist, dass man diesen Retro-Flair, dass das wie so eine wohlige, warme Decke um einen legt?
Selbstverständlich. Ich meine, Print ist eh nochmal die Nische in der Nische, nur dass du Retro-Spieler bist. Du kannst dich ja auch über Retro-Spieler auf YouTube oder in 20 Millionen Blogs informieren oder in 80.000 Podcasts. Von daher, du musst schon wirklich Lust drauf haben und dann ist es definitiv auch ein Eskapismus. Klar, wenn du zu Hause dich zurücklehnst auf deinem Sessel, es dir gemütlich machst mit dem Tee oder sonstig irgendwas, Getränk oder was auch immer und einfach mal blätterst, liest, dich fallen lässt. Es ist ja auch so, dass zwar ein Magazin Retro-Themen hat, ja, aber du wirst trotzdem auch mit Themen konfrontiert, die du vielleicht nicht unbedingt so sehen würdest, wenn du dich mit einem Online-Magazin oder deinem Algorithmus auf Spotify oder wo auch immer beschäftigst, weil du Themen siehst, die du, nach denen du nicht gezielt gesucht hättest. Also wir haben ja breit alles mit drin. Retro Gamer ist jetzt nicht ein Heft, das sagt, wir haben jetzt nur Amiga, nur Heimcomputer, nur Konsole, nur Nintendo, nur Sega. Nee, hier gibt's wirklich ein buntes Potpourri. Und da gibt's halt auch immer mal Dinge, die man vielleicht so nicht gefunden hätte, aber die trotzdem auch spannend sein können.
Du kommst natürlich durch Jörg auch in Berührung mit Gamers Global, mit der Website, die auch neue Spiele besprechen. Wie hast du jetzt als Retro-Gamer-Redakteur die Wandlung der Gamer und der Spiele in der Zeit jetzt erlebt?
Die Szene wächst halt nach, aber das ist ja überall so. Moderne Spiele sind für ein modernes Publikum interessant, aber vielleicht auch Leute, die sich das Spielen bewahrt haben. Ich meine, viele von den Gamern von damals haben bestimmt auch, man kann es ja leise sagen, eine moderne Konsole zu Hause. Wild! Aber auch für die gibt es ja schöne Angebote. Du hast auf der Switch diese Retro-Angebote mit NES, Super Nintendo, aber auch Sega-Konsolen. Du kannst dir für die PlayStation und für die Xbox Retro-Spiele runterladen. Also ja, die Szene wandelt sich, aber sie bewahrt sich eben auch viel. Und das finde ich so schön dran.
Silver Gamer nochmal. Also um die 50 sind gerade die neue oder eine große Zielgruppe. Ja. Warum gibt es davon so wenig auf der Messe? Ich sehe ja nur Jugendliche.
Ja gut, die sieht man schon auch. Also ich habe jetzt auch schon die Situation gehabt, dass wir drei Generationen am Stand hatten. Und der Kleine hat Super Mario Kart gespielt. Und der Älteste hat sich eben über Gianna Sisters am meisten gefreut. Also es ist schon was, was verbinden kann. Aber ich gebe dir recht, so die klassischen Silver Gamer 50 plus verirren sich vielleicht jetzt nicht unbedingt auf die Gamescom. Kann schon sein, dass es vielleicht eher im kleineren Kreis ist. Es gibt ja auch kleine Retrobörsen meinetwegen, gibt es kleinere Veranstaltungen. Und die Gamescom hat vielleicht auch den Fokus eher auf ein jüngeres Publikum, Stichwort natürlich die Plattformen und die ganzen großen Hallen, aber eben auch Dinge wie Cosplay. Du hast auch Brettspiele hier mit dabei, da habe ich auch liebe Freunde vom Hans im Glück Verlag zum Beispiel vorhin getroffen. Also ja, gibt's auch, gibt's hier vereinzelt und da sehe ich tatsächlich die Messe vielleicht ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen in der Bringschuld, dass man da die Silver Gamer mehr ansprechen könnte, wenn man wollte.
Meinst du, die Spieleentwickler reagieren so ein bisschen auf diese neuen Silver Gamer, das heißt mit größeren UIs, mit größeren Schriften, mit nicht so komplizierten Gameplays?
Wenn sie an den Silver Gamern interessiert sind, ja. Ich kann ja sagen, Retro Gamer als Magazin hat ja schon reagiert. Wir haben einen größeren Print seit 3-4 Ausgaben. Der Jörg wüsste es wahrscheinlich, würde mich schelten, wenn er mir, ich spüre den Blick, also der zuckt, wo auch immer jetzt ist, zuckt er zusammen. Es gibt ja natürlich aber auch Hersteller, gerade für diese neuen Retro-Spiele, die sich da gezielt auf die Zielgruppe konzentrieren und die da bestimmt auch drauf eingehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Kaiko-Stand in der Retro-Area, wenn ihr da vielleicht schon wart. Die haben eine neue Version von Apidia mit dabei, vom Peter selber auch wieder programmiert. Ein großer Spaß, wird für moderne Plattformen erscheinen. Und hat viele Wohlfühloptionen, wenn ihr euch an Apidia erinnert. Das ist dieses Shoot'em'up, in dem man eine Biene, habe ich gelernt. Für mich war es immer eine Wespe. Ich konnte Peter nicht davon überzeugen, dass es eine Wespe bleibt. Es ist jetzt offiziell eine Biene. Ich habe es einsehen müssen. Großer Spaß, halt knallhart, wirklich schwer. Aber das ist wirklich ein tolles Erlebnis auf 16:9. Großes Bild, neue Hintergründe, schaut super geil aus. Und du kannst aber auch auf die alte Grafik zurückswitchen. Und das macht einen großen Spaß, wenn du dich hinsetzt, sagst, ah, Apidia habe ich früher gespielt, jetzt schaue ich mir die neue Grafik an, stellst fest, oh, das war die neue Grafik, das sah vorher nicht so geil aus. Okay, also ja, richtig gut.
Hadi, dein Fazit für dich persönlich von der Gamescom 2025?
Super, ich bin total gerne auf der Gamescom, treffe viele alte Freunde, lerne neue Freunde wie euch kennen, deswegen Kontakte ist für mich immer das große Ziel auf der Gamescom, natürlich unser schönes Heft zu promoten. Ich freue mich auch total, es kommen auch immer wieder Leute zu mir und sagen, hey Hadi, Nerdwelten, super geil, da geht mir das Herz auf. Und das ist einfach, ich mache es für die Leute, mit den Leuten, ich komme gerne her. Ich komme auch nächstes Jahr wieder.
Ja, das war Hadi Hessdörfer von der Zeitschrift Retro Gamer und Podcaster vom Podcast Nerdwelten. Danke, Hadi, wir haben uns sehr gefreut. Die Retro-Ära war ja angekoppelt an die Family-Area,
ja.
Und auch an die, wie gesagt, an die Indie-Area. Und die Family-Area war so eine Area, da konnte man so ein bisschen runterkommen. Da gab es einen Hüpfburg, da gab es einen Fotostand, aha, da gab es Platz zum Sitzen, da waren noch keine 150 Dezibel. obwohl ich sagen kann, das gehört zu den Flops der Messe, immer noch viel, viel zu wenige Sitzgelegenheiten für Menschen. Alle Leute mussten sich auf den Boden setzen. Das finde ich jetzt nicht nur für Teenies doof, sondern für alle anderen auch blöd. Ja. Aber es war sehr viel ruhiger, man konnte sich ein bisschen erholen. Und ich habe noch einen Freund von uns getroffen, der ist auch so in unserem Alter und der ist Leiter einer Jugendredaktion und zwar beim Jugendforum NRW. Und mit dem habe ich auch gesprochen, der hat mir auch ein bisschen was über Cosplay erzählt, was er auf der Messe macht und wie seine Erfahrungen sind. Hier ist Björn Wieland.
Ach geil, du hast ein Björn-Interview, super, los geht's.
Björn, du bist schon das 15. Mal auf der Gamescom, also ein Spieleveteran. In welcher Funktion bist du heute hier?
Ich bin seit es die Gamescom gibt, eigentlich jedes Jahr hier. Ich leite eine kleine Jugendredaktion und mit der gestalte ich das Jugendforum NRW der Stadt Köln mit einem Programmpunkt.
Björn, 15 Jahre, wie hast du jetzt die Veränderung der Gamescom wahrgenommen?
Also grundsätzlich denke ich, klar, die Besucherzahlen, also kann man ja auch so nachlesen, dass das immer größer geworden ist. Mittlerweile ist die Gamescom ja zweitgrößte Messe Deutschlands letztes Jahr gewesen, noch vor der Buchmesse. Aber es ist halt auch einfach in der Gesellschaft angekommen. So, ne? Ich meine, Politiker kommen an und lassen sich hier blicken. Und so.
Die aber meistens keine Ahnung von Spielen haben.
Naja, sie informieren sich ja hier dann über die Spiele und zeigen ja, dass sie es halt ernst nehmen. Aber ich denke, das ist halt wirklich eine Sache, dass das einfach mittlerweile eine Wirtschaftsmacht ist, weil es halt eben auch auf der breiten Masse in der Gesellschaft angekommen ist.
Also es ist ja die vor der Filmindustrie der umsatzstärkste Markt.
Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es die Games-Branche, die einzige Branche, die in der großen Rezession Anfang der 2000er Jahre nicht nur nicht zurückgegangen, sondern gewachsen ist. Es gibt tatsächlich Videospielpreise. So, ne? Und die waren auch hier zu Zeiten der Gamescom, also vor 10 Jahren oder wann das war, 10, 12 Jahren gab es den BAM Award. Also es ist schon da und es gibt auch immer Branchen-Awards sowas und es wird ernster genommen, würde ich schon sagen. Ja.
Was sich auch verändert hat, Influencer fluten die Messe seit Jahren.
Naja, also Games und Influencer sind ja zwei Sachen, die sich gegenseitig befruchten. So, ne? Also viele Influencer machen einfach ihre Kohle und haben ihre Community aus dem Gaming-Bereich heraus. Und die meisten wirklich Großen kommen halt aus dem Gaming, aus dem Streamen. Insofern, klar, dass die Gamescom die anzieht, ist aber auch für die Influencer natürlich eine gute Möglichkeit, um einfach mal irgendwie in Touch mit der Community zu kommen und die hier zu treffen. Und weil die eben so viele Leute ziehen, sind Influencer auch auf der Gamescom natürlich interessant für Firmen, um Leute an Stände zu bringen.
Ihr habt ja einen Stand hier auf der Gamescom. A, was macht ihr da? Und B, hast du eine Veränderung bei euren Jugendlichen, die du da betreust, im Sinne von Gaming erlebt?
Also der Stand, an dem ich mitwirke, ist nicht mein Stand, sondern der Stand der Stadt Köln, ist das Jugendforum NRW. Und das ist ein Stand, der viele Substände hat, viele Unterstände hat, wo Partnerinstitutionen ihre Angebote vorstellen, sei es medienpädagogische Angebote, Angebote zur Inklusion, Sachen zur Aufklärung, solche Sachen, barrierefreies Gaming. Das sind Sachen, die da angeboten werden und die haben unter anderem eine Bühne und da werden verschiedene Aktionen gemacht, Mitmachaktionen, Games, Quizze und einer dieser Programmpunkte zum Beispiel wird da auch von uns betreut und da machen wir immer so einen Quiz jedes Jahr, wo man was gewinnen kann, wo man sein Nerdwissen preisgeben kann, ja.
Hast du eine Entwicklung bei deinen Schülern am Stand gemerkt im Sinne von Gaming? Spielen die alle nur Fortnite oder?
Also grundsätzlich denke ich, das Spielverhalten, dass der Bock auf die Games eigentlich sich nicht groß über die Jahre verändert. Was halt dazu kommt, ist halt der interaktive Aspekt, der soziale Medienaspekt von Gaming ist halt dazugekommen und dass die Interaktion, der Austausch zwischen den Spielern viel mehr geworden ist. Na, dann gibt's halt da natürlich auch Entwicklungen, die halt nicht so schön sind. Also Communities sind toxischer geworden.
Was heißt?
Naja, also dass man halt, wenn man ein Spiel spielt, dass man viel öfter angefeindet wird, womit man auch einfach klarkommen muss, was natürlich für jüngere GamerInnen verstörend sein kann. Und natürlich hast du auch Probleme, dass Games zunehmend auch von zwielichtigen Gestalten benutzt werden, um halt eben Kontakt zu jüngeren SpielerInnen aufzunehmen. Ne? Stichwort Cyber-Grooming. Und ja, das ist halt was, wo man die Spieler darüber aufklären muss, gerade wenn man im medienpädagogischen Bereich tätig ist. Da würde ich sagen, da ist eine wachsende Kompetenz bei den jungen GamerInnen, dass sie darüber Bescheid wissen und damit umzugehen wissen. Aber das Spielverhalten, denke ich, hat sich an sich nicht groß verändert über die Jahre.
Die Cosplay-Szene ist hier auch vertreten, wenn auch nicht so groß, in Halle 5-1 unten. Was ist Cosplay für dich oder ist es für dich nur Karneval ohne Saufen?
Ich denke, Karneval ohne Saufen zu sagen, würde das sehr reduzieren, was das Cosplay für die Community ist. Es ist für viele Leute einfach die Möglichkeit, ihr Fandom zu präsentieren, ihre handwerklichen Fähigkeiten zu beweisen. Man sieht über die Jahre zunehmend mehr Cosplay, weil es auch da eben mehr in der Gesellschaft angekommen ist. Es wird nicht mehr so belächelt, à la, wie du sagst, Karneval ohne Saufen, sondern es ist einfach angekommen, dass es ein ernstzunehmendes Hobby ist, dass es oft einhergeht mit handwerklichem Geschick, Kreativität und dass halt eben auch in den letzten Jahren immer mehr hier auf der Gamescom unterstützt wird. Cosplay Village, dann gibt es da Erste-Hilfe-Stationen, wo Cosplayer ihre Kostüme reparieren können und so weiter und so fort. Und mittlerweile machen Cosplayer ja auch, zumindest die richtig guten, eben dann auch Geld damit. Dadurch, dass sie zum Beispiel gebucht werden von Firmen für Events oder so als Walking Acts, also für die PR und so. Und Cosplay ist ernst zu nehmen, denke ich. Cosplay bietet für viele Leute eben Ausdrucksmöglichkeit, ist Teil ihrer Identität und halt eben auch, dass man einen Teil seiner eigenen Identität ausleben kann in einem relativen Safe Space wie der Gamescom, wo man Akzeptanz findet.
Also das ist auch nicht meine Meinung, dass es Karneval ohne Saufen ist, weil die leben in ihrer Bubble, die sie auch bedienen und die Kostüme tatsächlich auch wirklich selber fertigen. Da unten sind Stände, wo mit Metall, mit Gummi, mit anderen Materialien ganze Kostüme zusammengedengelt werden und das sieht schon sehr, sehr imposant aus. Das ist ja wieder die Sache, in den 90er wollten alle irgendwas mit Medien machen, heutzutage alle irgendwas mit Influencer. Das ist auch dein Eindruck, ne?
Absolut, also ich denke mittlerweile vielleicht, dass es schon wieder ein bisschen abebbt, aber vor ein paar Jahren, so vor allen Dingen nach der Pandemie, war es so, dass jeder gefühlt hier irgendwie jeder Zweite am Streamen war und jeder wollte halt irgendwie Streamer sein und weil halt durch die Pandemie halt eben auch das Streaming sehr stark zugenommen hat. Jeder sprach in eine Kamera, jeder hatte ein Gimbal dabei, jeder hatte ein Mikro, wo er reingeredet hat und jeder hatte seinen Live-Chat offen. Und jeder war auf einmal Influencer und jeder war auf einmal wichtig. So, ne?
Danke Björn, bis hierhin.
Ja, super der Björn, Wahnsinn, schön, cool. Ja, der ist sehr engagiert, nice.
Der war wirklich engagiert und hat auch, wie gesagt, was über seine Schüler erzählt. Aber er hat auch im Nebensätzen kritisiert, dass die Preise extrem hoch waren, auch dieses Jahr wieder. Ich sag mal, nicht familienfreundlich, also ein Cappuccino 4,90 € und eine Currywurst, eine Bratwurst mit Brötchen, ich glaube 9 €. Du hattest auch zwei Menschen, die du kennst, die waren auf der Messe. Was haben die für Erfahrungen gemacht?
Genau, das sind die eine ist eine Programmiererin für Microsoft, kommt aus Iran und der andere kommt aus England, James. Und die haben beide sich gefreut im Vorfeld, kamen dann aber zurück von der Gamescom und waren ziemlich enttäuscht. Also erstmal, was du gerade gesagt hast. Essen, klar, alles wird teurer, aber diese Preise sind ja echt Mondpreise für kleine Minisnacks übertrieben und sie waren enttäuscht über, ja, es gab keine richtig großen, ja, Hits, keine großen Spiele, also klar, es gab ein Battlefield 6, das präsentiert wurde, wo man aber auch ewig anstehen musste, eine Stunde, um mal irgendwie einen kleinen Blick auf das Spiel werfen zu können. Wie du gesagt hast, die Indie-Games, die waren populär, die haben viele Leute gezogen, aber die großen Blockbuster sind irgendwie ausgeblieben und die beiden sind nach 3 Stunden wieder gegangen auch und haben gesagt, sie kommen auch nicht mehr wieder.
Wirklich nicht?
Ja, und die eine arbeitet ja im Business, ne? Und wenn die schon sagt, so ey Alter, das war aber ein Griff ins Klo, schade, well, das ist eine persönliche Meinung von ihr.
Also ich habe fast nur fröhliche Gesichter um mich rum gesehen. Okay, sie cool. Haben auch die Gänge breiter gemacht,
aha.
Was wieder Was ich nie verstehen werde, aber es hat wohl auch mit der Masse an Besuchern zu tun, dass es wieder diese sinnlosen Umwege gab. Das heißt, du willst von Halle 8 in Halle 10 und musst aber erstmal ganz um eine andere Halle rumgehen, weil es nur eine Einbahnstraße gibt. Also du kannst nicht die 5 Meter auf die andere Seite gehen, du wirst um eine Halle rumgeführt. Das war sehr, sehr nervig.
Ja.
Nur was ich auch nicht verstehe, ist tatsächlich dieses Schlangestehen. Also ich bin 8 Stunden auf der Messe und ich habe Stände gesehen, da standen Schilder, ab hier noch 4 Stunden. Und die Leute stellen sich dann an, sind 8 Stunden auf der Messe und können dann im schlechtesten Falle 2 Spiele anspielen.
Ja, ja.
Auch da habe ich versucht, O-Töne zu bekommen. Ich war nicht so erfolgreich, weil, wie schon erwähnt, die Leute sind sehr viel vorsichtiger geworden, O-Töne zu geben, außer du bist ein bekannter Fernsehsender oder ein sehr bekannter Influencer vom Gesicht her.
Sind wir noch nicht.
Sind wir noch nicht. Und aber ein paar habe ich bekommen und die hören wir uns zum Schlange stehen jetzt mal an.
4 Stunden Wartezeit ist das hier, ist das richtig?
Das ist richtig.
Was bekomme ich für 4 Stunden?
20 Minuten Spielzeit, davon ist ein relativ langes Intro, das man skippen muss.
20 Minuten und 4 Stunden, wenn ich also 8 Stunden auf der Messe bin, kann ich an 2 Schlangen anstehen?
Ja, wenn man so denkt, ja.
So, wir haben jetzt einen ganz jungen Zuschauer, warum bist du hier?
Naja, ich finde halt, das ist mein erstes Mal und so. Und außerdem wollte ich hier auch mal ein paar Spiele ausprobieren und so. Aber die Kostüme gefallen mir eigentlich auch ganz toll.
Wie alt bist du?
9.
Du bist mit deinem Vater hier?
Ja.
Hier ist jemand, der steht schon, wie lange stehst du hier?
So ungefähr in der 30. Minute jetzt.
Wie lange musst du noch?
Ich hoffe mal 5 Minuten, 6 Minuten. Also der frühe Vogel fängt den Wurm.
Der frühe Vogel spielt. Was ich nicht verstehe, du kannst die ganzen Spiele auf irgendwelchen Videoplattformen dir anschauen. Und warum steht man hier einfach, du bist ja nur 8 Stunden hier, warum steht man so lange an?
Ja, jetzt hier in dem Fall von Metroid Prime ist es ja so, dass die Maussteuerung auszutesten ist. Das habe ich noch nicht gemacht, das Spiel kommt erst noch. Und im Gegensatz zu anderen Spielen, weil ich bin selber jetzt Besitzer der Switch 2, die ich natürlich nicht antesten muss, ist das dann wieder was Exklusives. Das will man sich angucken. Ist auch gut, wenn man sich sowas angucken kann, bevor man es dann kauft und sagt, Scheiße, ist nichts für mich, also teste ich das hier aus.
Ja, also ey, 4 Stunden anstehen ist ja schlimmer als Phantasialand irgendwie. Also.
Ja, da kann man eigentlich nur Bücher lesen, was ja nicht mehr so beliebt ist bei der Jugend, Bücher lesen. Deshalb habe ich auch den Nico Barbart getroffen, der kommt vom Verlag Look Behind You und die haben es sich auf die Fahne geschrieben, Retro-Bücher rauszubringen. Also da sind so schöne Sachen drin wie eine Dokumentation über Monkey Island, dann eine Zusammenstellung von der Entstehung des Spiels Prince of Persia,
cool.
Eine coole Enzyklopädie, die Entstehung der Videospiele mit schönen Grafiken drin, mit Illustrationen. Ganz toll, mit dem habe ich auch ein Interview geführt und der erzählt auch ein bisschen über die Branche, über den Eskapismus in der Branche, dass wir eigentlich mit diesem Retro-Feeling eigentlich aus dieser chaotischen Zeit, in der wir gerade leben, gerade mit Games und Büchern entfliehen können. Und da hören wir jetzt rein, Nico Barbart vom Verlag Look Behind You. So, wieder eine Retro-Ära, diesmal bei Nico Barbart vom Verlag Look Behind You. Nico, Eskapismus nenne ich das mal, das Retro-Gaming, die Flucht vor dem Chaos der Welt, siehst du das genauso?
Ja, man sieht das ja in der Spielewelt. Hallo erstmal, man sieht es in der Spielewelt ja, dass sehr viele Spiele mittlerweile entwickelt werden, die einfach nicht den Stresslevel nach oben treiben, sondern wo Leute einfach Ruhe finden. Limbo beispielsweise ist da so ein Klassiker, der vor ein paar Jahren schon erschienen ist, aber davon gibt es eben ganz viele in der Art und die Leute wollen so ein bisschen Entschleunigung, habe ich das Gefühl, in der Gesellschaft, die halt einfach immer schneller wird und sich schneller dreht und von Dingen getrieben wird wie Krieg und Krisen, politische Unsicherheiten, glaube ich, dass viele Leute sich darüber freuen, wenn sie Zuflucht finden in irgendeiner Art und da bietet die Spielewelt auch sehr viel.
Das passt dazu, dass das Durchschnittsalter der Gamer mittlerweile bei 38 Jahren liegt, großer Zuwachs bei den 60-Jährigen, die sogenannten Silver Gamer. Wie erklärst du dir das?
Naja, das ist die Generation, die einfach beim Spielen geblieben ist. Also wir haben in den 80ern alle angefangen, so die Generation Silver Surfer, Silver Gamer. Wir sind jetzt 50-55, das sind so die klassischen Gamer, die jetzt hier auf der Retro-Area beispielsweise auch sind. Und viele davon sind eine Zeit lang vielleicht mal ausgestiegen, aber sie sind insgesamt eben dann auch zurückgekommen an vielen Stellen. Und gerade Corona hat dem Ganzen auch einen Auftrieb gegeben. Also die Leute hatten plötzlich Zeit, sie haben in ihren Dachböden und in den Kellern ihre alten Rechner gefunden, haben die wieder aufgemöbelt, reparieren lassen und haben ihre Kisten wieder angeschmissen und wieder gespielt. Und dadurch ändert sich tatsächlich auch die Altersstruktur. Also wir sind sogar bei 42,5 Jahre, sagt der Gameverband. Also es wird immer älter und der Altersdurchschnitt geht auch jedes Jahr nach oben, definitiv.
Ihr verkauft Retro-Bücher im weitesten Sinne, also Spielebücher, Erinnerungsbücher. Ist das diese wohlige, warme Decke, unter die sich unsere Generation X kuschelt?
Ja, also wir verkaufen Bücher im Prinzip, weil unser Buchprogramm besteht aus, sagen wir, etwas anspruchsvolleren Titeln, die sich mit den Spielen beschäftigen für Leser, die etwas mehr wissen wollen über die Spiele. Es geht nicht um Lösungsbücher, sondern wir machen tatsächlich ein bisschen, ja, es geht schon fast in Analyse von den Spielen. Wie werden Geschichten entwickelt von den Programmierern, Designern, Game Designern und ja, wie entstehen die Ideen, wie wird Storytelling ausgearbeitet, insbesondere zum Beispiel am Beispiel von The Last of Us haben wir einen Titel am Start seit 2 Monaten, der so sehr gut angenommen wird. The Last of Us ist halt kein klassischer Retro-Titel, aber es ist ein Spiel, was einfach das ganze Genre verändert hat durch diesen Storytelling-Ansatz, also eine Geschichte erzählen. In einem Zombie-Umfeld ist das Interessante, dass die Zielgruppe so extrem divers ist, dass eben Leute The Last of Us spielen, die einfach Zombies töten wollen. Aber sehr, sehr viele, die überwiegende Mehrheit, das sind die Leute, die wirklich Geschichte erleben wollen. Und das hat auch einen Grund, dass die Serie, dass die Doppelserie als Spiel dann verfilmt wurde und auch dort erfolgreich war.
Obwohl die Statistik jetzt sagt, die Gamer werden immer älter, also um die 50, sehe ich hier fast nur Jugendliche. Was ist der Grund?
Also ich glaube, wir sind hier ganz gut gemischt. Vielleicht täuscht das jetzt gerade der Eindruck. Das Schöne an der Retro-Area oder generell auch hier in der Halle 10, wo wir uns gerade befinden, wir haben nebendran auch den Indie-Bereich, wo unabhängige Publisher und Entwickler ihre Spiele zeigen. Das Schöne in dieser ganzen Halle ist, dass hier Familien hinkommen. Diese Kombination funktioniert total gut, weil Kinder setzen sich halt an die alten Konsolen und spielen die alten Spiele aus den 80ern oder teilweise auch früher und sind davon echt begeistert, weil die Spiele haben einfach an Reiz ja nicht verloren. Die sind, obwohl sie limitiert sind technisch, immer noch vom Spielfaktor total gut.
Obwohl ich muss sagen, aus eigener Erfahrung, heute würdest du oder ich wahrscheinlich kein 80er-Jahre-Spiel mehr meistern. Die waren ja sackschwer, mega frustrierend und heute wird man so eingehüllt mit allen möglichen Tipps bei den neuen Spielen, ne?
Ja, das ist richtig. Also es gibt sehr viele Hilfefunktionen in den neuen Spielen. Aber ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran liegt, dass wir einfach älter werden und langsamer in unseren Reaktionen.
Nico, dein Fazit zur Gamescom 2025?
Ja, für uns ist die Messe wieder sehr gut gelaufen. Wir haben total Spaß und haben sehr, sehr viele Kontakte geknüpft. Man sieht ja, dass die Branche lebt und viele tolle Sachen hervorbringt. Auch viele Dinge, die nicht unbedingt immer direkt sichtbar sind. Es gibt ganz viele kleine Entwicklungen, die auch wirklich einen Blick wert sind. Also schaut euch immer um, wenn ihr Interesse habt. Geht nicht nur auf die großen Titel, sondern es sind wirklich sehr, sehr viele coole Sachen am Start.
Danke, Nico, fürs Gespräch.
Ja, was ich auch nur unterstreichen kann, ne? Stichwort Eskapismus, in so einer Welt, in der du das Gefühl haben könntest, dass du nicht belohnt wirst für deine guten Taten oder dass es niemanden gibt, der das sieht und so und sagt, das hast du aber gut gemacht, bei den RPGs ist es ja immer so, das Rufsystem, wenn es gut funktioniert und deine Heldenfigur etwas Gutes tut für das Dorf oder für die Stadtgemeinschaft, dann steigt dein Ansehen auch und du bekommst eine Belohnung. Und es hält natürlich viele Leute beim Spiel auch, ne, und sagen, heute Abend mache ich noch eine Mission und rette die Jungfrau vom Drachen oder sowas. Und dann bekommst du eine tolle Belohnung. Etwas, was den Leuten im echten Leben vielleicht auch fehlt.
Ja, das stimmt. Diese Belohnungen sind bei den Silver-Gamern ja auch sehr, sehr wichtig.
Ja.
Ich habe zwar viele Shooter gesehen, irgendwie, die die Teenies wieder gespielt haben, aber auch die Spielebranche hat uns Silver-Gamer nicht so auf dem Schirm. Also größere UIs, irgendwie größere Schriften und so, das wird alles nicht so umgesetzt, wie wir uns das wünschen würden. Das hat man jetzt in Interviews auch gehört. Und was ich noch sagen muss, der Jugendschutz spielte dieses Jahr eine extrem große Rolle. Wie schützt man, das hatte auch Björn eben angesprochen, wie schützt man die jüngeren Spieler vor zum Beispiel, ja, den solchen Leuten in Chats, die sich an jüngere Leute ranmachen. Da hat ja, glaube ich, Roblox das Spiel gerade Klagen am Hals, weil sich dort Ältere in irgendwelche Chats einloggen.
Ja.
Und wie kann man da jüngere Spieler und Spielerinnen irgendwie vorschützen? Also Jugendschutz spielt da eine sehr, sehr große Rolle auch.
Wir reden über Cybergrooming.
Wir reden über Cybergrooming, genau. Das haben aber auch die Cosplayer erzählt, mit denen ich gleich ein Interview führe oder was wir gleich hören werden, weil Cosplay war auch wieder Thema auf der Messe. Sie haben sich unten eine Halle geteilt mit der Merch-Abteilung.
Mhm.
Ich finde, sie hatten immer noch einen sehr kleinen Platz. Also die Fläche der Cosplay hat sich nicht vergrößert.
Wie stelle ich mir das vor? Du hast da sozusagen wie so ein Freigehege, wo die Leute dann alle auflaufen?
Genau, eingezäunt und da drinnen nur Elfen und Animes. Nein, also sie liefen zuhauf auf der Messe rum. Auch viele Walking Acts, die natürlich von den Ständen bezahlt wurden. Aber auch viele, ich sag mal, normale Cosplayer, die sich viel Mühe gemacht haben, wieder ihre Kostüme zu präsentieren und ihre Figuren.
Ja, cool.
Wir hatten viele Workshops, habe ich gesehen. Es gab Fallout-Stände. Da war es sehr witzig. Der Amazon hatte einen Fallout-Stand.
Mhm.
Der war, lass in ihnen 20 Quadratmeter gewesen sein. Und Amazon ist nicht der ärmste Veranstalter auf dieser Messe gewesen.
Ja.
Und die hatten ein 50er-Jahre-Design-Flair dort
retro ausgestellt.
Aber teilweise mit aufgeklebten Tapeten und so und ein paar 50er Jahre Retro-Möbeln.
Ja.
Und dann gab es aber zwei Fan-Projektstände, die ich mir angeguckt habe. Und die waren mit selbstgebastelten Gadgets und Rüstungen und Robotern und Waffen.
Also aus dem Fallout-Universum.
Aus dem Fallout-Universum. Und die waren große Klasse. Also
ja,
das war richtig, richtig cool.
Siehst du mal.
Da ist Amazon gegen abgestunken.
Ja, Amazon ist halt irgendwie geizig und hat sich gedacht, ja, wir wollen halt ein bisschen was abgreifen und machen Werbung für die neue Staffel von Fallout und bezahlen aber nichts dafür.
Ja, genau. Aber man hat gemerkt, dass auch die Cosplayer, reservierter geworden sind, waren aber wie immer vielfältig und toll. Und zwei habe ich doch vors Mikro bekommen und die hören wir uns jetzt mal an.
Na cool.
Was waren denn eure Erwartungshaltungen hier oder was sind eure Erwartungshaltungen hier auf der Gamescom?
Also hauptsächlich Spaß haben, aber auch mit Leuten interagieren. Die Cosplayer vor allem wieder sehr viel unterwegs, das ist immer schön anzusehen, hoffentlich ein, zwei Bilder mit ordentlichen Cosplays machen und ansonsten, ja, so viele Spiele antesten wie möglich.
Wie lange wärst du bereit, in der Schlange zu stehen, um Spiele anzutesten?
Kommt aufs Spiel an. Auf ein Spiel, auf das ich mich stark freue, stehe ich meinetwegen auch den ganzen Tag an. Auf ein Spiel, das ich einfach nur im Augenwinkel sehe, wo ich denke, okay, das könnte interessant sein, nicht länger als eine halbe Stunde.
Das verstehe ich nicht, weil ihr könnt ja alle Titel auch bei YouTube gucken oder in irgendwelchen Twitch-Kanälen. Warum steht man dann, wenn man nur 6 Stunden hier ist, 4 Stunden an?
Hauptsächlich liegt es daran, dass wenn man ein Spiel sieht, wie es gespielt wird, hat man nicht denselben Effekt quasi, wie als wenn man es selber spielt.
Ihr seid Cosplayer. Wen stellst du dar?
Ich würde Jinx von League of Legends bzw. auch Arcane darstellen. Mein Outfit ist quasi so eine eigene Kreation dazu. So eine Mischung aus beiden Universen, die halt den Charakter eigentlich meiner Meinung nach gut zusammenfassen würden.
Wie hat sich das Cosplay in deiner Wahrnehmung die letzten Jahre verändert?
Oh, also Social Media mäßig ist das teilweise, da kommt man in richtig toxische Gruppen rein. Also auch viel, wenn man online halt postet. Da gibt es halt manche Leute, die halt einem sagen, das ist nicht perfekt, die Wig sieht nicht so gut aus oder du passt nicht zu dem Charakter, was totaler Schwachsinn ist. Also jeder kann cosplayen, ist einfach so. Und da sollte man sich bei so Leuten halt fernhalten.
Welche Rolle spielt die Freizügigkeit in Cosplays mittlerweile?
Es ist schwer einzuschätzen. Es kommt immer darauf an, in welchem Bereich man cosplayt. Wenn man in einem Ausmaß cosplayt, in dem hauptsächlich Erwachsene oder eigentlich ausschließlich Erwachsene dabei sind, dann ist die Freizügigkeit etwas, womit man selber klarkommen muss. Also wenn man sich selber freizügig kleiden möchte, ist einem das freigestellt, meiner Meinung nach. Okay, es gibt manche Sachen, die sind da vielleicht doch ein bisschen tabu. Also man sollte den Intimbereich zum Beispiel bedecken. Aber sobald es darum geht, dass auch Kinder anwesend sind, finde ich es etwas kritisch. Da sollte man dann schon denken, man sollte schon darauf achten, dass man sich zumindest ansatzweise bedeckt. Wenn man jetzt irgendwie Spaghetti trägt oder sowas hat, dann ist das ja egal. Oder wenn man ein bisschen Ausschnitt hat als Frau jetzt beispielsweise, ist es auch die Sache des Cosplayers. Aber es ist halt wirklich schwierig dann einzuschätzen, was das für einen Einfluss auf Kinder hat, die jetzt irgendeine Convention beispielsweise besuchen, weil die ja damit noch nicht wirklich vertraut sind. Die wurden damit ja nicht viel konfrontiert im Regelfall.
Muss ich widersprechen, hier auf der Gamescom sind viele Kinder unterwegs.
Ja, deswegen bin ich auf der Gamescom auch etwas kritischer. Ich habe jetzt spezifisch an die Dokumi beispielsweise gedacht, da gibt es eine extra FSK 18 Areal. Wenn man da dann so rumrennen möchte, bitteschön. Es gibt Möglichkeiten, sich zu bedecken, während man sich dahin begibt, dann finde ich es okay. Aber wenn Kinder rumlaufen, dann sollte man darauf achten, dass man sich nicht zu freizügig kleidet. Aber auch, dass man sich, auch wenn man einen Charakter darstellen möchte, wenn dieser Charakter sehr viel flucht, dann trotzdem darauf achten, ist ein Kind in der Nähe oder nicht.
Ja, super interessant. Hast du denn selber das Gefühl gehabt, dass da so viele Leute, also Cosplayerinnen, Cosplayer, sich bewusst waren, dass sie da manchmal sehr freizügig rumlaufen vor Kindern?
Also ich habe eine Lara Croft gesehen, die halt aussah wie Lara Croft. Wer Lara Croft kennt, weiß, wie sie aussieht.
Ja.
Sehr, sehr knappe Klamotten. Ich habe auch viele mit sehr kurzen Röcken, mit sehr weiten Ausschnitten gesehen. Aber auch das haben mir die Cosplayer erklärt, gehört natürlich zu deren Universum. Mhm. Also sie bilden ja das ab, was sie in den Comics oder in den Filmen sehen. Mhm. Und sie möchten deshalb auch nicht angefeindet werden, mhm, weil sie natürlich Diversität leben. Mhm. Also ich habe auch ganz viele junge Männer und ältere Männer in irgendwelchen Frauenkostümen gesehen, mhm, die sich in dieser geschützten Welt einfach auch wohlfühlen und sich dort ausleben. Ich habe mir dann später gedacht, es ist eigentlich das Gleiche, wie als wenn du ein Schalke-Fan bist oder ein Dortmund-Fan.
Ja.
Da lebst du dann oder dann strickst du dein Leben ja auch um diesen Verein herum.
Ja.
Und die stricken ihr Leben halt um diese Figuren herum.
Ja.
Und das finde ich wieder cool. Es sind ja genauso wie ein Freund von uns macht ja die Ring Convention von Lord of the Rings, vom Herr der Ringe. Auch die bauen sich ja einmal im Jahr dieses Riesenlager auf, irgendwo eben, weiß ich gar nicht mehr wo.
Ja.
Das ist die Bubble, die man akzeptieren sollte. Diese Akzeptanz ist in der Bevölkerung mittlerweile relativ gut angekommen, finde ich. Und die sollte man akzeptieren. Es ist also nicht, wie man denken sollte, Karneval ohne Saufen, sondern tatsächlich ein ernstzunehmendes Hobby.
Ja, und für ganz viele Leute natürlich, die jetzt möglicherweise auch in ihrem Körper normalerweise sich vielleicht jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht so wohlfühlen können, halt dann eben mit dem Kostümspiel das kompensieren und können das Empowering einfach auch für andere machen. Das finde ich schön. Hast du irgendwelche Trends gesehen? Du hast ja schon angesprochen, es gab früher garantiert auch mehr Lara Crofts. Männer, die als Lara Croft rumlaufen. Nein. Aber gab es da so Trends, wo du ganz klar sehen konntest, diese und jene Figur sind am beliebtesten gewesen auf der Gamescom dieses Jahr?
Da muss ich leider zugeben, dass ich mich im Universum nicht so auskenne. Wir hatten ja schon mit Daniel Käser das Interview.
Ja.
Daher kennen wir, er hatte den Lance gesprochen und so. Und aus diesem Universum waren die halt alle. Aber wer genau, Das war, also Lara Croft kann ich noch erkennen, alle Star Wars Leute kann ich erkennen, alle anderen sind für mich Bücher mit drei Siegeln, und wenn die mir irgendwelche japanischen Namen entgegenschmeißen, dann sage ich ja, okay, google ich, aber ansonsten nett waren, sagen wir es so.
Also wenig Dumbledores oder so.
Dumbledores und Herr der Ringe habe ich ganz wenig gesehen. Ansonsten an Trends, wie gesagt, die großen Marken sind zurückgekehrt, und Asus war mit Microsoft ja da, das heißt, die haben mit der Xbox, ja, die so eine Ellie-Gerät entwickelt. Also es war die ROG ROG. Das war, ist die Antwort auf die Switch 2. Mhm. Sehr leicht, sehr cool, ist aber ein Minicomputer und mit geschätzten 800, 900 Euro dann doch sehr hochpreisig.
Ja.
Wobei die Switch 2 dann mit 500, ja, doch deutlich billiger ist. Ist aber dann auch kein Windows-System. Aber die war interessant, kann man sagen.
Also, was ist denn aus VR geworden eigentlich? Gab es da was Neues zu sehen?
VR ist, finde ich, auf dem absteigenden Ast. Es gab zwei Areas, wo man EVA, dieses System, spielen konnte. Das heißt, es war ein großes Fußballfeld abgesperrt. Da liefen Leute mit Knarren rum und VR-Brillen. Das heißt, du wirst in die virtuelle Welt reingeschmissen. Meiner Meinung nach ist das als Event super, auf Messen und Großveranstaltungen. Im Wohnzimmer sehe ich es mittlerweile nicht mehr, weil das Wohnzimmer muss entsprechend groß sein. Klar, Microsoft hat es versucht mit Kinect, Nintendo versucht es halt, oder hat es mit der Wii versucht, und Sony hat es mit den zwei Knüppeln da versucht. Es gibt zu wenig Spiele dafür, und es wird einem immer noch schlecht, wenn man diese Brille auf hat und länger als 15 Minuten spielt. Also ich habe mit einem Redakteur gesprochen, der hat Resident Evil mit der VR-Brille gespielt, und der musste einfach nach 20 Minuten, auch wegen der Horror-Effekte, dann immer Pause machen und einen Mickey-Maus-Comic lesen.
Ja, total. Und ich meine, du bist in der Regel eigentlich auch normalerweise beim Zocken alleine, und da bei VR solltest du auf gar keinen Fall alleine im Raum sein.
Nein.
Also, weil du brauchst immer jemanden, der aufpasst, dass du jetzt nicht gegen die Wand läufst oder einen Fernseher umschmeißt, wenn du die Brille auf dem Kopf hast. Und dir kann halt auch echt richtig schlecht werden. Ich habe es ein paar Mal gespielt, VR, mega tolle Erfahrung, aber ist halt auch irgendwie, es macht was mit deinem Kopf.
Ja. Und zusammenfassend hat auch nochmal der Holger Wessling, den ich auch getroffen habe auf der Messe, er ist ein Autor von Büchern, zum Beispiel hat ein neues Basic-Buch geschrieben, wo ich auch fragte, warum schreibt man noch ein Buch mit Basic? Und er meinte, nein, er arbeitet auch mit jüngeren Leuten, und die wagen sich wieder an diese alten Konsolen ran. Also auch junge Leute waren in der Retro-Ära da. Und auch ihm habe ich die Frage gestellt, wenn dann die Spieler immer älter werden, nämlich so um die 50, warum sehe ich dann nur so junge Teenager auf der Messe? Holger Wessling, Autor, kommt jetzt. Holger Wessling, du bist Autor und Mitarbeiter hier bei der Return. Return ist eine Retro-Zeitschrift, und Retro ist der neue heiße Scheiß, weil Gamer werden immer älter, Durchschnittsalter 38 Jahre mindestens. Was hältst du davon? Wie glaubst du, kommt das zusammen?
Meiner Erfahrung nach wird der Retro-Bereich ist immer größer geworden in den letzten Jahren und wird auch noch weiter steigen. Weil meine Generation, ich bin jetzt kein Elternteil, ich habe keine Kinder, aber ich weiß das von anderen, die mit mir zusammen aufgewachsen sind. Die Kinder verlassen das Haus, die haben inzwischen eigene Kinder. Und die Personen in meinem Alter, die haben inzwischen Zeit. Die müssen kein Geld mehr für die Kinder ausgeben. Die erinnern sich dann an ihre eigene Zeit, lassen die Nostalgie dann wieder ein bisschen aufkommen. Und dann kommt wieder das Retro-Feeling. Und dann kommen die wieder und sagen so, die Computer von damals, da habe ich wieder Zeit, mich damit zu beschäftigen. Nehmen ihre Enkel möglicherweise mit, um denen das zu zeigen. Oh, das habe ich damals gemacht. Und das ist so, dass bei wirklich vielen ist genau das der Grund, warum jetzt die Retro-Zeit wieder so ein Comeback hat.
Ich beobachte aber, dass es immer mehr Ego-Shooter gibt. Fortnite und Call of Duty, neue Klone. Damit können ja die Älteren nicht so wirklich was anfangen, weil die Skalierung der Schrift ist sehr klein und so. Glaubst du, der Trend wird sich ein bisschen umdrehen, dass sich die Spielebranche angleicht an uns, an die älteren Spieler?
Nein, auf gar keinen Fall. Das wird sogar noch viel krasser werden. Das wird noch mehr in Richtung Virtual Reality gehen und hochauflösend, so real wie möglich, den Realismus. Das treiben die immer weiter voran.
Ist die Return so eine Art... Ist es eine Nische, ist es eine Art Eskapismus in dieser neuen chaotischen Welt, in der wir gerade leben?
So weit würde ich gar nicht gehen. Die Return ist ein Magazin, das sich an die Konsolen und Computer richtet, die alle älter als 20 Jahre sind. Also genau in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind, als die Computer rausgekommen sind. Meiner war ja auch der C64. Und das ist ein Informationsheft dafür. Und wir sehen einfach, die Auflagen steigen immer noch und auch die Abonnenten steigen immer noch. Aber auch da sagen wir, das hat nichts damit zu tun, dass sie irgendwie flüchten, nicht wissen, was sie sonst tun sollen, sondern es ist tatsächlich die Geschichte, wie ich gerade erzählt habe. Die freuen sich zu sehen, wow, da gibt es immer noch Entwicklungen für die alten Systeme, da wird immer noch wieder was Neues gemacht und wir lieben den Charme von diesen Geräten. Das ist ganz was anderes als diese Gamer-Kultur.
Obwohl das Durchschnittsalter immer älter wird bei den Silver-Gamern,
ja,
sehe ich hier fast nur Jugendliche. Wie kommt das?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. So ganz dahinter gestiegen bin ich auch noch nicht. Ich bin auch in der Demoszene unterwegs und auch in der Demoszene gibt es Programmierer, die sind einfach so gut, aber auch auf alten Systemen. Also die sind halb so jung wie ich und machen wir was vor, wie man auf den Rechner, auf den uralten Rechner, ne, Atari 2600, wie man dann eine Demo programmiert, wie man noch was aus dem Gameboy rausholt. Die interessieren sich für die uralten Sachen.
Du hast hier ein Buch vor mich hingelegt, For Basic to One-Liners.
Ja.
Was steht da drin und wer liest das? Ist das dieses wohlige, warme Retro-Gefühl?
Das versuchte ich auch so ein bisschen damit ranzukriegen, tatsächlich, ja. Auch ich habe die letzten Jahre wieder angefangen, mehr mich mit meinem Computer auseinanderzusetzen, 64er. Und habe dann gemerkt, so, ich möchte besser werden, was für Möglichkeiten gibt es da? Und habe dann mal angefangen, Tipps und Tricks zu sammeln, wie ich Basic effizienter machen kann. Also schneller machen kann, kleiner machen kann, kompakter machen kann. Und das Buch beinhaltet die Sammlung, wie man eben genau das machen kann. Und One-Liner heißt eben, möglichst viel Code in eine einzelne Zeile hineinzubekommen.
Holger Wessling, dein Fazit zur Gamescom 2025?
Ich bin begeistert. Aus vielen verschiedenen Gründen. Genauso auch wie letztes Jahr. Es geht weiter. Die Retro-Area hier im Besonderen wird besonders gut besucht. Wir sind sehr, sehr zufrieden, was sich hier tut. Ich habe super tolle Gespräche. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Auch die ganzen Cosplayer immer zu beobachten, die hier rumlaufen. Auch das ist ein Riesenspaß. Ich kann wenig dazu sagen, wie das in den anderen großen Hallen abläuft, ob die da genauso zufrieden sind. Aber hier für den Bereich kann ich sagen, top.
Dann machen wir noch das Thema Cosplayer. Eine eigene Welt, eine eigene Bubble. Ja. Ist die mittlerweile deiner Meinung nach in der Gesellschaft angekommen?
Ja, schon lange. Auch in Deutschland, schon lange. Das fing an anderen europäischen Staaten etwas eher, aber in Deutschland hat sich das inzwischen auch schon etabliert. Dafür gibt es genügend Events, wo andere Möglichkeiten bestehen. Ob das jetzt so eine Comic-Con ist zum Beispiel, da gibt es solche Gelegenheiten, dann nutzen die das auch aus.
Holger Wessling, vielen Dank fürs Gespräch.
Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht.
Ja, was ich halt interessant finde bei dem Stichwort mal Basic, der C64 ist ja vor ein paar Monaten nochmal neu rausgekommen, also der alte Brotkasten mit der ganzen Zusatzhardware, auch alt, aber halt eben mit der modernen Computertechnik und das ist halt mega, also das Ding kostet jetzt auch nicht so viel.
Nee.
Aber du kannst damit halt noch genauso arbeiten wie früher mit dem alten Brotkasten auch, ja, und kannst noch Basic programmieren.
Ja.
Hat mich total fasziniert, war ich kurz davor, mir so ein Ding zu holen, weil ich hatte damals noch einen alten C64, noch original.
Ja, was mich auf der Retrofläche, auch wenn du jetzt C64 sagst, auch gewundert hat, es waren halt auch wirklich Familien da und die Kinder spielten Giana Sisters und die Eltern spielten Boulder Dash, was auch wieder neu rauskommt. Also die alten Marken kommen neu raus und auch die Indie-Ära, die wie gesagt sehr groß war, baut auf diese älteren Retro-Spiele. Es war viel Jump'n'Run zu sehen. Klar, die Spiele werden einfacher, weil die Bedürfnisse der Spieler sind heute nicht mehr so wie bei uns früher. Früher waren die Spiele knallhart, ohne Speicherfunktion brutalst.
Genau.
Und heute sind viele Hilfsfunktionen da, wie Automap etc., was den älteren Spielern auch dann zugutekommt.
Ja.
Ich war sehr gerne auf der Messe. Ich fand es teilweise zu voll, die Preise waren zu hoch, es waren auch in den Außenbereichen zu wenig Sitzgelegenheiten. Ich finde, ein Hotdog-Stand mit nur zwei Bänken ist zu wenig. Manche hatten gar keine Bänke. Da frage ich mich, warum jetzt nicht die Messe, die wirklich eine Mörderkohle damit macht, einfach ein paar Areas aufstellt, wo man neben einem Hotdog-Stand auch nochmal 50 Sitzplätze hindengelt. Natürlich außerhalb der Notausgangswege, logisch, aber... Ja. Auch in der Halle, in der Familienhalle waren zu wenig Sitzplätze da, wo sich Familien wirklich mal hinsetzen konnten. Also ich sah viele Besucher inklusive mir, die einfach herumirrten und denen die Füße wehtaten und die auch Rücken hatten und verzweifelt einen Platz suchten.
Ja, es ist halt nicht gewollt. Also ich denke einfach Ziel und Zweck der Messe ist es, Geld zu machen, mit den Produkten Werbung zu machen, mit dem Kram, und du willst einfach nicht, dass die Leute gechillt irgendwo sitzen.
Ja, das stimmt, aber wenn du acht Stunden da bist, dann möchtest du irgendwo auch mal sitzen.
Nein, das darf man auf der Gamescom nicht, das ist verboten.
Würdest du den Leuten in unserer Generation, oder wie könntest du den Leuten in unserer Generation das Ding schmackhaft machen?
Also die Tops waren, wie gesagt, die großen Firmen waren wieder da, auch kleine Firmen waren da, die Indie-Szene ist gewachsen, Cosplay ist mittlerweile angekommen, wird nicht mehr belächelt. Ich finde es gut, dass die Gamescom für Gamer und Interessierte ein geschützter Bereich ist, wo sie sich wirklich ausleben können, wo sie 5 Tage die Sau rauslassen können, sich informieren können. Was immer noch schlecht ist, sind diese langen Warteschlangen, aber die kann man auch nicht umgehen. Wie wir gehört haben, 4 Stunden warten, dafür darf man dann 15 Minuten spielen. Ist mir unbegreiflich, aber man kann die Spiele halt anfassen, bevor man sie bei YouTube irgendwo sieht. Was gut ist, dass nicht mehr so viele Messe-Babes rumlaufen, die angegafft werden. Was schlecht lief, war diese Besucherumkehr, immer diese Einbahnstraßen. Das war schlecht, die Preise sind wirklich schlecht. Die Sitzplätze habe ich noch schon angesprochen. Und was ich erstaunlich fand, die Leute sind maulfauler geworden. Mhm. Also den sozialen Medien deutlich kritischer stehen sie gegenüber, weil wohl dann doch Schindluder getrieben wird, weil jeder Zweite sein Handy oder sein Mikro irgendwem in die Fresse hält und irgendeinen O-Ton haben möchte.
Klar.
Das hat es mir als Journalisten da oder Podcaster schwer gemacht.
Ja, danke Olli Pocher an der Stelle.
Ja, unter anderem Olli Pocher schwer gemacht. Aber ohne Mikrofon habe ich tolle Gespräche geführt. Also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, dorthin zu gehen. Mhm. Also eigentlich kann man sagen, weiter so. Wir brauchen jetzt Geld. Wir brauchen Entwicklungsgelder für deutsche Spiele, für deutsche Unternehmen, die gefördert werden müssen. Und ich finde es gut, dass auch unter der Retrohalle viele Firmen ansässig waren. Unter anderem die Bundeswehr, der BND, viele Verlage, die natürlich das digitale Wissen der Jugend, die gerade heranwächst, nutzen wollen und da kräftig geworben haben für Jobs.
Okay.
Und ich finde es gut, dass zum Beispiel das Jugendforum dort vertreten ist mit mehreren Ständen, die halt auch aufklären über Diversität, über das Aufpassen bei Spielen irgendwie, dass man nicht in Chats auf irgendwelche Leute reinfällt, welchen Alters auch immer.
Ja.
Und da nenne ich jetzt nicht nur die Älteren, wie alle immer sagen, dass irgendwie jüngere Mädchen von älteren Typen da in Chats belästigt werden. Das sind auch gerne mal 16-Jährige, die da den Hengst raushängen lassen und dann jüngere Frauen und Männer. Auch Männer werden belästigt übrigens.
Ja, ja, klar.
Da wirklich Schindluber mittreiben, ja.
Ich habe noch eine Zwischenfrage mal. Du hast Bundeswehr angesprochen und einer meiner Brüder ist ja Soldat. Und jetzt stellt man sich natürlich vor, die spielen da Counter-Strike auf dem Bundeswehrstand bei der Gamescom. Aber ist ja wahrscheinlich gar nicht so. Macht man da einen Simulator, so ein Camp-Simulator? Oder was konnte man da machen?
Also ich habe eine Drohne gesehen. Sie hatten einen Geländewagen dort ausgestellt. Das sah imposant aus. Ich glaube, man konnte sogar Bundeswehrjacken kaufen. Ansonsten spielte man ein Jump-and-Run-Spiel auf dem Stand. Okay. Und es wurde einfach geworben, so wie der BND halt geworben hat.
Krass.
Und wie gesagt, verschiedene Zeitungsverlage, die natürlich in die digitale Welt einsteigen wollen und da das digitale Wissen abgreifen möchten auf der Gamescom. Also eine, wie gesagt, immer noch eine tolle Messe. Man muss an einigen Stellschrauben drehen. Zu empfehlen ist immer natürlich die Retro-Area, nicht nur wegen unserem Alter, sondern weil es einfach die gechillteste Area war und weil sich da auch alle Indie-Leute treffen. Und die anderen Hallen waren halt ja hektisch wie immer voll, trotz breiterer Gänge. Aber ein tolles Erlebnis. Also mir hat es Spaß gemacht und mir fehlt sie auch jetzt. Die nächste Messe, ich glaube, die, soweit ich es im Kopf habe, sind die Termine schon bekannt. Ich glaube, 24. bis 30. August 2026 findet die nächste Messe statt.
Tja, da kannst du da wieder hingehen.
Das werde ich auch. Wir bedanken uns nochmal bei unseren Gesprächspartnern Holger Wessling, Hardy Hessdörfer, Nico Barbart und Björn Wieland. Und wir erinnern nochmal an unser Verlosungsspiel von Jumbo Games mit der Hitstar Collection. Schreibt uns eine Mail an backstageburner@web.de. Unter allen Einsendern verschenken wir diese tollen Preise. Holger, hast du noch was hinzuzufügen?
Ja, auf jeden Fall habe ich was dazuzufügen. Wenn ihr den ersten Preis bekommen wollt, müsst ihr uns natürlich die Antwort auf die Frage, welche Farbe hat ein roter Opel, in die Mail schicken und nur dann
Nein, Quatsch. Wir verlosen unter allen Einsendern unter dieser E-Mail-Adresse diese Preise.
Ja, schön, Jonny, dass du da für uns beide da warst und das auf dich genommen hast, diesen Monster-Stress. Und mir haben die Interviews auch gut gefallen. Ja, Dann war's das für heute.
Das nächste Mal wird es sehr humorig bei uns. Auch wieder mit einem kleinen Verlosungsspiel.
Oh yeah.
Wenn es euch gefallen hat, wie immer, die Daumen, die Likes, gerne auch Abos, die bei uns kostenlos sind. Und ihr werdet nicht zugespammt. Es zeigt uns nur, wie viele Leute uns hören. Wir sagen Tschüss, haben die Handys nicht leise gestellt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Holger.
Ciao, Jonny.
Ciao, ciao.
Backstage Burner.
Bullshit Stories von der Generation X zur Gen Z.